Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von MediTalks, Medizin im Ohr, dem neuen Podcast der Wiener Medizinischen Akademie. Wir freuen uns sehr, dass Sie mit uns auf eine spannende Reise durch den menschlichen Körper gehen, mit Wissen, Forschung und manchmal auch unbequemen Wahrheiten. Die Wiener Medizinische Akademie steht für hochwertige Weiterbildung und aktuelles medizinisches Know-how. Und genau das möchten wir mit diesem Podcast hörbar machen. In jeder Folge widmen wir uns mit zwei Experten oder Expertinnen einem Organ. Heute ist das das Herz. Was ist die Herzerkrankung unserer Zeit? Wie eng sind Herz und Lebensstil wirklich verbunden? Und wie verändert künstliche Intelligenz die Rolle der Ärztin und des Arztes? Über diesen Wandel in der Kardiologie tauschen sich in dieser Episode zwei erfahrene Herzspezialisten aus. Universitätsprofessorin Doktorin Irene Marte Lang von der MedUni Wien, sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie, und Universitätsprofessor Dr. Johannes Hohlfeld von der Universitätsklinik Innsbruck, Herzchirurg und Forscher an regenerativen Herztherapien. Mein Name ist Saskia Jung-Nigel-Gossi. Schön, dass Sie da sind und willkommen zum Auftakt von MediTalks. Ich möchte unser Gespräch gerne in drei Blöcke teilen. Einmal zu Grundlagen, dann zur Forschung und schließlich zum Ausblick. Und ich würde Sie bitten, dass Sie sich dann je Block in einem Dialog darüber austauschen. Beginnen wir mit den Grundlagen. Über welche Herzkrankheiten wollen Sie gerne sprechen und welche behandeln Sie beide?
Ja, ich glaube, es hat sich im Laufe der 36 Jahre, die ich als Kardiologin tätig bin, schon sehr viel verändert. Während am Anfang die Klappenerkrankungen wirklich ganz wichtig waren, sind die aus meiner Sicht in eine ganz andere Richtung gegangen. Die frühere Mitralstenose, die doch immer wieder ein Problem war und besonders bei älteren Generationen, die ich damals gesehen habe, dramatisch waren mit Rechtsherzversagen und Zyanose und Facies mitralis, das ist komplett verschwunden, zugunsten anderer Klappenerkrankungen, die aber auch insgesamt nicht so häufig sind, abgesehen von der Aortenstenose. Und der Herzinfarkt hat ein ganz anderes Gesicht heute. Der wird einfach überlebt, der ist in 30 Minuten gelöst. Und meistens geht es gut aus.
Naja, und das ist ein Punkt, der die Herzchirurgie auch stark verändert hat, weil seit es die PCI gibt, gibt es eigentlich nur noch selten akute Bypass-Operationen. Es gibt die mechanischen Komplikationen des Herzinfarkts viel weniger, sehen wir ja nur noch in Ausnahmefällen. Und weil du die Klappen ansprichst, die rheumatischen Vizien sind ja mehr oder weniger auch verschwunden in der westlichen Welt.
Ganz selten kommen
ganz
sie
selten, als. Ja. Also ich sehe so ein bisschen übergeordnet als die Herzerkrankung unserer Zeit, und das wird sie wahrscheinlich auch noch länger bleiben, einfach die Herzinsuffizienz in ihrer mannigfaltigen Ausprägungen und auch mit den unterschiedlichen Ursachen.
Und da ist es wahrscheinlich wirklich
die HFpEF. Die HFpEF, ja.
Das ist eigentlich eine undefinierte diastolische, sagt man dann auch dazu, Herzinsuffizienz, die normale systolische Funktion hat, die wenig BNP hat, die alle betrifft, Frauen, Männer gleich häufig.
Und wahrscheinlich eine hohe Dunkelrate an Todesfällen hat, ja, die man oft, also wo man es gar nicht weiß.
Es ist immer die Frage, ist es überhaupt eine Erkrankung? Haben schon viele gefragt.
Was sehen Sie dafür unter anderem verantwortlich?
Seitdem es diese Daten gibt von Patienten mit Übergewicht und HFpEF, die Tirzepatide bekommen haben und dann dramatisch Gewicht verloren haben und damit ihre HFpEF verloren haben, bin ich ganz überzeugt, dass Lifestyle und Herz eng umschlungen sind. Und der Rat Lose Weight ist ganz wichtig. Das stimmt wirklich. Also wenn du dir die Summit Trial anschaust, du kennst sicher andere ähnliche Studien, weil die Evidenz ist ja schon sehr, sehr stark.
Ja. Ich glaube, das geht sehr stark rein in diese Frage. Handelt es sich um eine, also nämlich zellulär im Gewebe, ne? Handelt es sich um eine Replacement-Fibrose oder um eine interstitielle Fibrose? Und die eine ist reversibel und die andere nicht.
Du, ich glaube, es ist gar keine Fibrose.
Du glaubst, die HFpEF läuft ohne Fibrose?
Wasser. Du weißt ja, das MR kann ja das gar nicht unterscheiden.
Das ja, ist aber du weißt, dass wir als Herzchirurgen das Herz sehen und berühren und angreifen.
Ja.
Und also, sozusagen ein Herzödem ist eher.
Du siehst es nicht, du operierst es nicht. Du operierst erst das allerletzte Stadium, wo dann wahrscheinlich Fibrose da ist. Aber es ist ein Teil, zumindest bei diesen stark adipösen Patienten, reversibel.
Naja, ist es eh. Aber warum würdest du glauben, oder was bringt dich auf die Idee, dass es Wasser wäre? Also warum würdest du glauben, dass im Herzmuskel sich Wasser einlagert?
Es gibt ein Nature Paper von Barry Borlaug, okay, der das Gesamtkörperwasser in Summit gemessen hat. Und das reduziert sich signifikant durch Gewichtsreduktion. Also es ist nicht nur Eiweiß, es ist nicht nur Muskulatur, sondern ist interstitielles Wasser, das da verschwindet. Und nachdem die Summit-Studie fokussiert war auf Stiff Hearts, und die so viel besser geworden sind, habe ich jetzt Schluss gefolgert, dass da auch interstitielles Wasser.
Also das ist deine Überlegung dahinter, ja?
Ich weiß es natürlich.
Das ist spannend, schau, eine neue Forschungsaufgabe, die wir haben.
Ja, also ich glaube, das ist total interessant, ja, weil wir auf ganz falsche Fährten kommen, wenn man jetzt nur die Pathologie anschaut. So Studien, die so dynamische Veränderungen machen, das gibt es ja in der Herz-Kreislauf-Forschung öfters. Mhm. Darum finde ich das Fach so interessant. Die zeigen dir eigentlich, wo das Problem ist, glaube ich. Aber und dann so ein Modell zu haben mit BMI 50, der dann runtergeht. Und das sind natürlich tolle Beispiele, die dir dann sehr viel lehren.
Das glaube ich auch, diese großen epidemiologischen Studien auch, die uns einen größeren allgemeinen Einblick bringen, gell? Aber das heißt, du würdest zustimmen, dass die Herzinsuffizienz unser Thema
absolut
ist?
Ja, absolut. Also vor allem die HFpEF Heart Failure ist das dominierende unserer kardiologischen Beschäftigung. Das ist nichts Chirurgisches, nur Vorsicht. Ja.
Nein, nicht. Wobei, wenn die alten Zahlen noch stimmen, ja, die ischämische Kardiomyopathie die größte Einzelursache für Herzinsuffizienz nach wie vor ist, etwa 50%.
Ja. Wo kommen die Daten denn her?
Von den ICD-Codes.
Ja, ja.
Und die werden manchmal aus Verzweiflung angetickt, wenn du überhaupt nicht weißt, was jemand hat. Weil wie oft stirbt jemand in einem peripheren Spital an einer
Heftung? 25.9, glaube ich, ist der ICD-Code. Für ischämische Kardiomyopathie.
25.0 gebe ich ihm ein.
25.0.
I25.0.
25.9 das heißt, ist
dann irgendein
Sub.
Das 9 ist
also wir kennen die ICD-Codes.
25.9. Ich gebe immer 25.0 ein. Aber anyway, ich glaube, vieles ist nicht so granulär durch die ICD-Codes, muss ich da leider sagen.
Das kann durchaus sein, ja.
Und Population Science begründet sich ja auf großen Datensammlungen, die nicht immer die richtige Granularität haben. Darum kann man zum Beispiel seltene Erkrankungen kannst du überhaupt nicht so aufarbeiten, nicht? Das ist alles falsch.
Das ist übrigens ein Problem, das ich auch bei diesen ganzen GWAS-Studien sehe, oder? Du versuchst die genetischen Ursachen von häufigen Erkrankungen zu verstehen an einer unglaublich riesigen Population und hast dadurch wahnsinnig große Datenmengen, die man nur noch mit ganz speziellen biometrischen Methoden überhaupt handhaben kann. Und da fehlt dann eben auch meines Erachtens noch die Granularität, weil je mehr eine Aussage von der statistischen Methode, jetzt werden mich Statistiker jetzt kritisieren, aber je mehr eine Erkenntnis oder Aussage von der statistischen Methode abhängt, umso stärker ist sie irgendwie artifiziell aus Daten herausgesogen, kommt mir vor.
Ich finde das eine tolle Diskussion. Ich glaube, es ist nicht unser Thema, die Statistik hier, aber wir müssen uns damit beschäftigen. Ich habe ja oft schon die Frage gestellt, Large Datasets, poor granularity, also small datasets, fantastic granularity, which is the better choice? Und mir haben die Statistiker gesagt, more data is better.
Naja, das sagen natürlich die Statistiker.
Und
ja,
das ist so frustrierend, weil ich glaube, es kristallisiert sich in großen Datenmengen, wo die Hälfte falsch ist, auch dann trotzdem immer heraus, wo ein gewisser Wahrheitsgehalt.
Also ich finde es so wunderbar und auch sehr beeindruckend, dass ihr das Randomized Control Trial Also die prospektiv randomisierte Studie, die unser Goldstandard ist, um klinische Fragestellungen zu klären, von einem Kardiologen erfunden wurde.
Wirklich?
Ja, Eugene Braunwald. Das ist in seiner Biografie, habe ich das gelesen.
Ach so.
Er hatte tatsächlich als erster die Idee und wahrscheinlich als erster eine prospektiv randomisierte Studie durchgeführt. Ja. Und interessant ist, ich habe unlängst eine Diskussion gehabt auf einem Kongress, dass ja die ganz großen Studien mit vielen tausend Teilnehmern, ne, die dann alle in New England und so publiziert werden, eben genau dieses Large-Data-Thema haben, während eine kleine Studie, ich habe zum Beispiel ein kleines prospektives Trial durchgeführt mit 65 Patienten, da wird dann gesagt, die haben nicht so eine starke Aussagekraft. Aber andererseits hast du natürlich da Überblick über jeden einzelnen Patienten und du kennst alle Daten. Und unser Monitoring beispielsweise hat 100% monetiert, also jeden einzelnen Wert von jedem Patienten und nicht sozusagen nur Stichproben genommen von vielen Zentren, wo du die Datenqualität nicht mehr so kontrollieren kannst. Das heißt, ich glaube, es hat beides Vor- und Nachteile. Du hast bei den großen Studien, kannst du unglaubliche statistische Methoden anwenden und bei den kleinen Studien, die eben granulärer sind, wie du sagst, hast du mehr Kontrolle über die tatsächliche Datenqualität.
Also ich glaube, the power of statistics is in the numbers. Das ist so eine Regel.
Aber jetzt sind wir in die Statistik abgerutscht.
Da würde ich Sie jetzt nochmal bitten, also bevor wir jetzt zum nächsten Block weitergehen, aber vielleicht können Sie das für Sie Wesentliche an Herzkrankheiten nochmal zusammenfassen. Frau Professorin Lang, bitte.
Erstens, das Spektrum der Kardiologie hat sich im Laufe der Jahrzehnte dramatisch geändert, auch in dem kleinen Land Österreich, das immer noch und damals schon einen hohen sozialen Status hatte. Dann haben wir gesagt, zweitens glauben wir, dass die häufigsten Herzerkrankungen Myokardinfarkt und Herzinsuffizienz sind heute, dass auch der Myokardinfarkt sich stark gewandelt hat. Drittens, dass die Hauptgruppe von Herzinsuffizienz, die wir heute sehen, die HFpEF ist. Und viertens, dass es Beispiele dafür gibt, dass HFpEF eine syndromatische Erkrankung ist, die mit anderen nicht kardiologischen Erkrankungen, wie zum Beispiel schweres Übergewicht zusammenhängt. Ja. Auch mit Onkologie zusammenhängt, mit Therapien zusammenhängt, Immunsuppression, onkologische Therapien, alle die erzeugen.
Das wäre vielleicht noch eine sehr spannende Frage, wenn wir noch ganz kurz darüber sprechen würden, inwiefern die Herzmedizin zunehmend mehr Verknüpfungen mit anderen Fachgebieten hat, oder? Ja, so gegenseitige Wechselwirkungen.
Es wird in der ESC, das ist die Europäische Gesellschaft für Kardiologie, in Zukunft einen Begriff geben, der heißt Integrative Cardiology. Und das, glaube ich, spricht genau an, was du gesagt hast. Eine Kardiologie, die in der Mitte aller anderen Disziplinen steht und eigentlich ein Gatekeeper ist für to live or not to live. Weil die kardiologischen Eingriffe immer zeitempfindlich und binär sind. Nicht? Wenn du eine Aortenstenose hast, hast du eine Wahrscheinlichkeit, in einem Jahr von 50% zu sterben, wenn das ein schwerer Herz ist.
Ein sehr unmittelbarer Einfluss auf die Lebenserwartung.
Richtig. Ja. Und das ist wichtig. Ja, das ist fast noch bösartiger als ein Pankreaskarzinom. Und ich glaube, die Kardiologie als zentrale Schaltstelle für andere Krankheiten wird sicher medizinökonomisch ganz wichtig werden. Weil wenn man einen Stent nicht setzt, dann stirbt er am Herzinfarkt und erlebt nicht das Prostatakarzinom, das Lymphom, das Plasmozytom, das alles viel Geld kostet. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtig.
Und herzchirurgisch sehe ich noch ein umgekehrtes Thema auch. Es geht ja nämlich wirklich in beide Richtungen. Ich meine, seit einigen Jahren ist Cardio-Oncology ein Begriff. Ja, wir wissen, dass eigentlich sämtliche Krebstherapien, egal welche, von der Bestrahlung bis zu dem Biologika über Chemotherapien sowieso, auch eine Auswirkung auf die Herzfunktion haben. Und letzten Endes, weil wir es vorhin genannt haben, immer wieder auch zur Herzinsuffizienz führen. Aber es ist so, wenn wir die Lebenserwartung der Patientinnen betrachten, dass es immer mehr Menschen gibt, die ihre Krebserkrankung durch die verbesserten Krebstherapien überleben und dadurch in die Situation kommen, dass sie eine Herzerkrankung erleben können. Ja, also die Long-Term Cancer Survivors werden häufig Herzpatientinnen.
Und umgekehrt. Leute, genau, die wir vor 25 Jahren gestentet haben, erleben dann ihre Krebserkrankung. Also ich habe eher diese umgekehrte Abfolge immer mehr vor Augen. Meine Patienten sterben am Krebs, muss ich leider sagen. Und darum ist es einfach so wichtig, dass man diese Lifestyle,
sehen Sie, in die richtige Richtung gehen, dass das mehr Beachtung findet?
Ja.
Ja, grundsätzlich schon, aber ich denke, die Vernetzung und der Austausch zwischen den Fachdisziplinen kann sich noch steigern, oder? Also ich meine, wir sind immer wieder mal zum Beispiel an Tumorboards beteiligt, werden wir immer wieder mal dazu geholt, zumindest als Herzchirurgen kann ich das sagen, aber der Austausch könnte sich zunehmend bessern, oder? Oder stärker werden.
Ich glaube, ein Signal für diese Integrative Cardiology sind die Boards, die du gerade erwähnt hast. In allen unseren Guidelines kommen multidisziplinäre Boards vor. Und da ist eigentlich in der Kardiologie der Startpunkt war das Heart-Team. Das gibt es jetzt schon seit 10 Jahren, glaube ich, diese Einrichtung. Jetzt gibt es das Pregnancy-Heart-Team. Es gibt das PERT, das Pulmonary Embolism Response Team. Es gibt das Thorax-Board.
Das Endokarditis-Team.
Das Endokarditis-Board.
Ja.
Also das ist überall, ist diese Integration zum Spüren.
Und ja, das war schon wichtig, Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen. Das war schon wichtig für unsere beiden Fachdisziplinen, dass man mit dem Heart-Team gelernt hat, gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Das konnten die Onkologen schon länger mit den Chirurgen. Ja. Wir haben es jetzt gelernt und jetzt diversifiziert sich dieses Heart-Team eigentlich in Subboards,
ja.
Oder?
Ja, stimmt.
Und für die Patientinnen ist es positiv. Die Behandlungsqualität wird meiner Beobachtung nach besser.
Ja. Eine für Sie wahrscheinlich sehr banale Frage, aber ich möchte auch trotzdem einmal kurz zurückkommen, dass das so ein wesentlicher Faktor ist für die Herzgesundheit. Was wäre es denn noch?
Zigaretten.
Ich würde sagen, auch die Ernährung unabhängig vom
Ernährung,
Gewicht.
Ja. Das hängt schon zusammen.
Also
Blutdruck,
das ist schon
ganz wichtig. Ein Treiber von Herzkrankheit.
Lipide, also die Blutfette.
Und ein gigantischer Treiber ist die Komorbidität, die entzündliche Erkrankung, die entzündliche Grunderkrankung. Das kann sein ein Krebs, eine rheumatoide Arthritis, ein Morbus Crohn, eine Niereninsuffizienz, unabhängig davon. Ist ein Treiber. Und natürlich unser geliebter, entzündlicher und mit viel Essen assoziierter Diabetes mellitus.
Mhm.
Das sind so die heißen ja Smurfs, diese werden ja mal als Smurfs bezeichnet in der letzten Zeit, sind die ganz einfachen treibenden Kräfte für Herz-Kreislauf-Erkrankung. Wie heißen sie? Single Modifiable Risk Factors oder Standard
Modifiable Risk Factors. Ja, ich will noch an die entzündlichen Darmerkrankungen denken und auch an den Stress, der wo man heute annimmt und weiß, dass er chronische Entzündungsreaktionen verursacht.
Stress, ja, das ist so ein blödes Wort.
Das ist ein blödes Wort, ja.
Ja, also der Kopf ist ja immer ausgelassen worden bei allen Krankheiten, wenn man jetzt gerade nicht gerade Neurologe oder Psychiater ist, aber ich glaube, dass in Zukunft die psychische Gesundheit immer wichtiger werden wird.
Aber das heißt, Kopf, sehen Sie, dass das mit einbezogen wird stärker?
Der Kopf noch nicht, oder?
Es gibt seit heuer Guidelines der Europäischen Gesellschaft für Psychocardiology.
Oh.
Das ist also mein erster Anfang. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig und psychische Zustände haben für Herzgesundheit eine unglaubliche Bedeutung. Man weiß ja, dass Patienten mit Schizophrenie und Depression einfach häufiger an Herzerkrankungen sterben.
Ja, das haben sie, aber ich meine, jetzt in der Praxis sehe ich noch wenig.
Ja,
also wir haben in der ÖKG
Hatten wir eine Arbeitsgruppe Psychokardiologie.
Ja. Ja. Ja, die haben einige gute Sessions in den letzten Jahren immer wieder auch organisiert.
Ja.
Also es ist ein Thema, aber ich finde noch nicht im klinischen Alltag, oder?
Und ich habe da immer wirklich das große Amerika als Vorbild, um zu sehen, was in der Zukunft passiert. Und da, also der Medikamentenkonsum von Psychopharmaka ist größer als bei uns. Ist ganz sicher größer und auch der Konsum von Drogen.
Ist auch viel leichter zu kriegen.
Ich glaube schon.
Wollen wir zum nächsten Block übergehen, gerne. Quasi fließend. Wissenschaft und Forschung. Sie arbeiten beide sowohl mit Patientinnen und Patienten als auch in der Forschung. Wie hat das eine das andere in Ihrer Arbeit beeinflusst oder tut's das?
Also ich stürme jetzt einmal voraus und meine Medizinkenntnis ist aufgebaut auf klinischen Studien. Ich habe aus klinischen Studien mehr gelernt als im Medizinstudium. Und ich war also jahrzehntelang ein Wasserträger für klinische Studien und das ist unheimlich wichtig. Und ich glaube, viele jüngere Kolleginnen haben das nicht so, leben das nicht mehr so, weil man sich denkt, man wird ausgenützt vom PI oder man leistet Arbeit, die eigentlich unrückerstattet ist. Aber ich glaube, dass allein die Betreuung einer klinischen Studie ein wichtiges Element in der klinischen Fortbildung ist. Also die ganz einfache Adherence to the Protocol, das ist schon so viel wert. Ich rede jetzt gar nicht von Forschung, ja, aber einfach die Praxis, die klinische Studien vorgeben, das ist für uns, glaube ich, unglaublich wichtig. Und ich habe immer wieder Studien an Junge herangetragen in unserer Klinik und habe oft Abfuhren bekommen. Wobei ich glaube, es ist schade, weil ich glaube, man lernt sehr viel dabei.
Also da würde ich da sofort zustimmen. Ich bin auch der Überzeugung, dass man die Leidenschaft für wissenschaftliches Arbeiten in jungen Jahren entwickeln muss. Bei mir waren es nicht am Beginn die klinischen Studien, zu denen bin ich erst später gekommen, sondern ich habe halt mit der Grundlagenforschung begonnen. Das hat mich unglaublich fasziniert. Ja, also was man da in Tierversuchen, erstens, was ich schon selbst tun konnte, umsetzen konnte als Student, was mir im Studium nicht gegönnt war, da habe ich nur hunderte Seiten aus Büchern auswendig gelernt. Ja, das ist ja die Realität zumindest im alten Medizinstudium gewesen. Und im Forschungslabor konnte ich praktisch Dinge umsetzen und sehen und dann hatte ich erste Ergebnisse und Erkenntnisse daraus und so weiter. Also das hat mich begeistert.
Also
hat an meinem Studiumsfortschritt nicht gut getan.
Ich sag dir auf den Kopf zu, dass du einen tollen Mentor gehabt hast. Ein Vorbild.
Ja.
Eben. Aber das hat nicht jeder. Und das ist
ja,
ganz wichtig.
Ja, natürlich, es kommen immer viele glückliche Umstände zusammen. Also, ja.
Der Mentor in der Phase, der war ganz wichtig. Ich weiß jetzt nicht, wer es war, ich kann es jetzt nicht sagen. Aber es gibt dann immer irgendeine zündende Person, die einen fasziniert.
Ja. Also ich kann dir eine Person sagen, die mich besonders fasziniert hat. Ich habe dann das Glück gehabt, dass ich noch während meines Studiums nach Amerika gehen konnte für einige Monate und habe dann in einem Forschungslabor von einem Nobelpreisträger gearbeitet, von Professor Ferit Murad, der unter anderem das mit anderen gemeinsam das NO als Second Messenger beschrieben hat. Die haben dann 98 den Medizin-Nobelpreis bekommen. Egal, und in diesem internationalen, also internationalen Institution, nein, das war in Houston.
In Houston,
ja. An dieser Institution, ja, und diesen fantastischen Wissenschaftlern, die dort natürlich unterwegs waren. Also ich habe dort zum ersten Mal die Luft der großen, weiten Forschungswelt geatmet.
Ja,
und das hat mich
wichtig,
bis heute so geprägt. Ich habe auch dann später, als ich das Forschungslabor in Innsbruck aufbauen durfte, ganz viele Dinge von dort übernommen, ja. Also strukturell, wie man eine Forschungsgruppe aufbaut. Aber ich glaube, das führt uns jetzt auch schon wieder zu weit alles.
Nur apropos Studien, da hätte ich eine Frage dazu, und zwar, warum eigentlich Frauen in Studien zur Herzgesundheit oft unterrepräsentiert sind und was das für Folgen hat.
Ich glaube, Frauen sind unterrepräsentiert in Studien, die ischämische Herzkrankheit beinhalten. Zum Beispiel in Studien über Aortenklappen, Stenose sind sie nicht unterrepräsentiert, weil sind Männer und Frauen gleichartig, sogar Frauen manchmal häufiger betroffen. Ich glaube, die ischämische Herzkrankheit ist eine Männererkrankung, weil sie mit 40 zum Herzinfarkt führt. Und das ist nicht nur publikumswirksam, sondern auch wirksam in Studien, hat ein gesamtes Infarktteam auf die Beine gestellt, einen Infarktservice, eine Vernetzung mit dem Notfallsystem, dem Rettungssystem und hat wirklich eine Änderung in unserer Praxis herbeigeführt. Ich glaube, in bestimmten Erkrankungen wie HFpEF oder Aortic Stenosis oder welche andere Erkrankung fällt dir noch ein, wo Frauen auch vertreten sind als Patienten?
Ja, ich glaube, dass sie bei diesen Erkrankungen ähnlich stark vertreten sind. Zumindest aus chirurgischer Sicht ist es so, dass wir jetzt zunehmend, ich meine, das ist in allen Bereichen so, ja, aber dass wir jetzt ganz, ganz viele Studien am Laufen haben, die sich nur auf Frauen beziehen. Und aus chirurgischer Sicht ist es da eben so, dass die Frauen durch ihre meistens kleineren anatomischen Strukturen ein höheres Risiko bei gewissen Eingriffen haben, weil einfach die Chirurgie, die praktische Behandlung oftmals wesentlich komplexer und anspruchsvoller ist. Ja. Und da gilt es natürlich herauszufinden und abzuwägen, wer welcher Typ von welchem Eingriff am ehesten profitieren kann.
Das Interessante, in der interventionellen Kardiologie haben wir ein sehr ähnliches Problem.
Wirklich?
Dass Frauen auch durch die...
Die Zugangsgefäße glaubt, wahrscheinlich, oder?
Haben ein höheres interventionelles Risiko.
Ja. Es ist tatsächlich die Kleinheit, wobei man da schon öfter denkt, es ist aber in den asiatischen Ländern, wo die Menschen im Durchschnitt eine kleinere Körpergröße haben, ist das weniger der Fall. Ich glaube, es hängt tatsächlich an unseren manuellen Skills, dass wir zu wenig trainieren oder wenig gewohnt sind.
Ich glaube, es ist mehr als nur Size. Nicht? Es ist auch Complexity. Weil Small Size entails Complexity. Und ich glaube, das geht dann eins ins andere über. Frauen haben viel mehr diffuse Erkrankung. Frauen haben mehr Small Vessel Disease. Frauen sind älter. Das ist ja auch eines der Elemente,
ja.
Auch in Japan. Sondern die krank sind, sind ältere Frauen.
Also Männer erkranken im Allgemeinen früher.
Ja. Und leben kürzer. Das zieht sich durch alle Datenbanken menschlicher Erkrankungen. Männer haben eine höhere Sterblichkeit.
Niemand und wir wissen bis heute noch nicht, warum.
Wir verstehen es nicht genau. Ne? Und Dicke leben auch länger. Und das habe ich auch noch nie verstanden. Aber es ist so.
Aber ich glaube, nicht unbegrenzt. Also,
ja, aber es
gibt
ist ein
da sicher irgendeinen Cut-off beim BMI, ab wann du nicht mehr länger lebst.
Ganz wurscht, wie schlecht deine Datenbank ist. Männer leben immer länger und dicke auch. Und dicke Männer erst recht. Okay. Nein, Entschuldigung, Männer leben kürzer. Und dicke.
Also dicke Frauen leben eigentlich am längsten.
Ja, wie versprochen.
Dicke Frauen leben am längsten.
Dicke Frauen.
So gesehen.
Was Sie vorher geredet haben, ich habe noch eine Frage vielleicht zu dem, weil wir es vorher angesprochen haben, Stress, emotionaler Stress. Der Broken Heart Effekt, gibt es den?
Natürlich. Es gibt das Broken Heart Syndrome. Das heißt auch noch Takotsubo oder apikale Kardiomyopathie. Das ist ein frauenspezifisches Herzsyndrom, das durch psychische Alteration in positive und negative, meistens in negative Richtung, entsteht. Einer der Haupttrigger ist Atemnot. Ein anderer Haupttrigger ist das Verhältnis von Mutter zu Sohn. Elementare Gefühle lösen bei Frauen manchmal diese Erkrankung aus. Sie schaut aus wie ein Vorderwandinfarkt, ist mit der gleichen Mortalität verbunden, beinhaltet aber normale Herzkranzgefäße.
Und jetzt muss ich was Positives einbringen, es gibt auch das Happy Heart Syndrome.
Ja, es gibt das Happy Heart Syndrome. Ja. Das also passiert eher selten.
Auch das ist wirklich selten, ja. Aber auch positive Emotionen können so etwas auslösen. Und der Herzinfarkt ist sowieso schon lang bekannt, dass der durch emotionale Ereignisse, also zum Beispiel Tod eines nahen Angehörigen.
Oder
Erdbeben
Trennung. In Los Angeles, da gibt es ja Studien dazu.
Genau, innerhalb von 24 Stunden vor dem Ereignis kann man häufig dann so ein Event feststellen.
Es gibt auch Berichte über Herzinfarkte im Rahmen von verlorenen Football Games.
Wirklich?
Also ich glaube, der Zusammenhang zwischen Hirn und Herz ist unbestritten und ich denke, er wird noch stärker werden in Zukunft, weil die psychischen Erkrankungen hinter unserem Rücken größer und mehr werden.
Das heißt, Sie glauben, da wird auch die Forschung noch zunehmen in dem Bereich?
Ja. Die wird ganz anders ausschauen. Ich glaube, die wird sehr viel funktionelle Studien mit moderner Bildgebung im MR beinhalten und auch molekulare Studien werden da sicher viel Neues bringen. Das ist irgendwie eine Hoffnung. Ich habe zu meiner Tochter gesagt, study the brain, please.
Und, hat es auf dich gehört?
Ja.
In der Neurologie ist noch besonders viel zu gewinnen.
Ja. Ja. Also unser tägliches Leben ist erfüllt von der Forschung. Der Professor Hohlfeld hat, als er mit mir jetzt darüber gesprochen hat, ein Leuchten in den Augen gehabt. Das haben Sie ja nicht sehen können. Und ich freue mich auch sehr über meine Jungen, die momentan ein Forschungsprojekt gerade auf die Beine stellen, wo wir anhand von Fragmenten, die im Blut zirkulieren, auf, und zwar DNA-Fragmenten, auf prognostische Elemente nach Myokardinfarkt kommen wollen. Man nennt es Fragmentomics und ich bin irgendwie ganz momentan ganz begeistert von dieser Idee.
Cool. Ich denke, was wir da gerade ansprechen, ist eigentlich das Wesen der universitären Medizin, dass Klinik und Forschung komplementär zueinander sind und ineinander verzahnt und einander gegenseitig befruchten. Man hat in der Klinik eine Fragestellung oder es gibt irgendwas, was man nicht weiß und nicht versteht und wo man nicht sicher ist, wie die beste Behandlung funktionieren soll und so weiter und wo es einen wahnsinnig reizt, dass man das doch endlich mal klären müssen, endlich mal rausfinden müssen. Ja. Und umgekehrt, man macht ein Forschungsprojekt und erlangt dadurch Erkenntnisse, die man dann irgendwann hoffentlich in der Klinik umsetzen kann. Und die dritte Säule der universitären Medizin, dann die Lehre, die ergibt sich daraus automatisch, weil irgendwann einmal hast du ein derart großes Mitteilungsbedürfnis über das, was dich so begeistert, ja, dass es natürlich Freude bereitet, es dann Jüngeren weiterzugeben.
Man muss nur sagen, es hat auch Forschung eine andere Seite. Und das ist die Seite des nicht erfüllten Traums, die also wahrscheinlich in 85% der Fälle unsere Tätigkeit begleitet. Wir kommen drauf, es ist ein Konzept ganz falsch oder es geht eine Annahme nicht in die richtige Richtung. Und das ist sehr schwierig, mit dem jeden Tag in der Früh aufzuwachen und einen Lösungsvorschlag zu finden. Und ich glaube, das hat viele dazu gebracht, die wirkliche Forschung nicht weiter als Lebensinhalt zu haben und machen andere Sachen.
Das ist schon richtig, man muss eine sehr große Resilienz entwickeln.
Richtig.
Ja, weil die Anzahl der Irrwege und Sackgassen, die man geht,
ist einfach
so
gigantisch.
Überwiegt also, die Erfolge bei weitem.
Es ist wirklich unglaublich.
Ja.
Und
Rückschläge.
Ständige Rückschläge und so ein Rückschlagsweg führt manchmal dazu, dass man ganz woanders landet, weil man dem Problem ausweicht und viele machen dann was anderes, nämlich prinzipiell was anderes. Wir verkaufen Tabletten oder gehen in eine andere Institution, machen was anderes. Und auch viele gehen in die Medizin, weil man da doch Leuten helfen kann. Auch wenn man jetzt nur entwässert in der Kardiologie. Das hilft manchmal unglaublich gut.
Was würde da helfen, die Rückschläge in der Forschung zu minimieren? Was wären da so Ihre Ansätze?
Das ist eine gute Frage.
Ich weiß nicht, ob Rückschläge nicht ein Wesen der Forschung sind. Die kannst du nicht eliminieren. Nicht?
Sein, ja.
Ob das Trial and Error nicht ein grundlegendes Prinzip ist. Sicher, du kannst versuchen, den Anteil der Rückschläge zu minimieren, klar, indem du methodisch das Verhältnis, genau, indem du methodisch besser wirst. Das, glaube ich, bringt die Erfahrung mit sich. Aber die Rückschläge eliminieren.
Die brauchen wir, das stimmt.
Die brauchen wir, ja.
Ein Weg dazu wäre, dass die medizinische Universität, jene, die als Sponsoren auftreten oder als Vorbilder, die irgendwie belohnt dafür. Weil es ist ja eigentlich dann immer die Aufgabe des Forschungsgruppenleiters, solche Rückschläge auszubalancieren und dann demjenigen, der da dauernd Rückschläge hat, doch zu einem Manuskript zu verhelfen. Weil letztlich brauchst du ein Manuskript, nicht? Das ist ja unterm Strich der Lohn für eine Arbeit. Und ich glaube, dass wir sehr viel eigentlich wirklich komplett freiwillig machen. Und viele vermeiden dann auch diese Rolle, weil die einfach manchmal ein bisschen dumm ist sogar. Nicht? Wenn man Sachen nachrennt, die eh dumm sind.
Wobei ich sehe es nicht nur negativ, es ist ja eigentlich ist auch irgendwie ein bisschen ein Ausmändeln der geeigneten Persönlichkeiten, oder? Das ist wie wenn du, weiß nicht, für eine Sportart professionell trainierst und zum Schluss bleiben diejenigen übrig, die halt durch die vielen extrem anstrengenden Trainingseinheiten und so weiter es sowohl physisch als auch psychisch geschafft haben. Ne? Also es ist auch eine Art
Auslese, meinst du?
Ja, schon.
Also ich habe schon ein paar Mal die Nerven weggeschmissen, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich auch. Das hört ja dazu. Aber wir haben sie immer wieder gefunden. Wir haben sie weggeworfen und wieder eingesammelt, die Nerven.
Wie haben Sie sie wieder gefunden?
Ja, indem ich immer drei verschiedene PhD-Studenten betreue. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass allen dreien ganz schlecht geht, ist nicht so hoch. Man muss sich immer ein bisschen absichern. Es muss auch Menschen geben, die Sachen machen, die erfolgsverdächtig sind. Ich glaube, das ist ein wichtiges Prinzip, dass du vorauskalkulierst, was eine möglicherweise erfolgreich.
Ja, dass man ein bisschen diversifiziert, also auf mehrere Themen ja. Parallel setzt, ist eins. Und ich muss sagen, mir hat über all die Jahre immer geholfen, dass ich einfach eine große Vision hatte. Ja, das haben viele immer für wahnsinnig naiv empfunden. Aber ich hatte eine ganz große Vision, sozusagen die Welt verändern zu wollen mit einer neuen Therapie. Und wenn du die immer so im Blick hast, dann lässt du dich automatisch von den Niederungen nicht zu stark beeinflussen.
Das ist, glaube ich, die beste Antwort.
Weiß ich nicht. Heute. Die beste heute.
Ja, ich glaube schon. Dritter Block. Ausblick. Wenn wir uns die Forschung generell ansehen, Stammzellen, Herzpflaster, Bioprinting, wie weit sind wir? Wo gehen wir hin?
Ja, ich glaube, Sie sagen das ja, dass moderne Technologie und Artificial Intelligence und Supercomputer, Networks, dass die uns einfach umgeben und wir leben in dieser sich ständig wandelnden Welt. Meine Küche ist auch schon viel besser, viel moderner, als sie vor 30 Jahren war. Ich meine, da ist auch schon einiges an Technologie drinnen. Und das ist im Forschungslabor noch stärker. Sogar wenn man in ein neues Auto steigt, merkt man das, dass da einiges los ist. Aber ich glaube, die Herausforderung ist jetzt nicht, dass man extrapoliert, was noch alles an Artificial Intelligence kommt, sondern in der Herzmedizin, dass man überlegt, wo ist mein Platz? Wie kann ich den Patienten überzeugen, dass mein Therapievorschlag besser ist als der der Maschine, als der des Algorithmus, als der des Scores, als der des Komitees oder was auch immer gesteuert von Artificial Intelligence dann die Aussage macht? Was ist die Rolle des einzelnen Physicians da drinnen? Ich glaube, das ist eine wichtige Frage, weil wenn man jetzt extrapoliert, dann gibt es also im Jahr 2050 keinen Kardiologen mehr, sondern hat man ein Leiberl mit einem EKG, eine Uhr mit einem Blutdruckmesser, man hat ein Auto, wo man gleichzeitig ein Herz-CT macht, wenn man einsteigt, man hat einen Rückspiegel, der die Herz-Kreislauf-Situation abnimmt vom Gesicht. Du brauchst keinen Kardiologen mehr. Du steigst ins Auto, es wird alles rot und du fährst ins AKH. So stellen wir das vor.
Aber eine grässliche Vorstellung.
Ja, also die Frage ist immer, rufst du dann noch den Herrn Professor Hohlfeld an, sagst du, mir ist heute überhaupt nicht gut. Mein Auto sagt, ich habe einen Herzinfarkt.
Dann würdest du das nicht tun?
Bitte?
Würdest du das nicht tun?
Nein, ich sage nur,
macht das dann
noch jemand?
Ja, ich glaube, es wird immer wichtiger, also der persönliche Bezug. Und ich glaube, dass das Patientinnen auch wollen. Ja, ich glaube, dass die Empathie der Ärztin, des Arztes, was ganz Zentrales ist. Die Frage ist, ob wir es zahlenmäßig noch schaffen. Ja, ob wir noch genügende sind, um für alle Menschen zur Verfügung stehen zu können. Aber grundsätzlich glaube ich, dass die Patientinnen das möchten. Und dass das Ziel soll sein, dass die AI und all diese Dinge uns helfen, die richtigen Entscheidungen für unsere Patientinnen zu treffen, oder? Und nicht die AI, die
so.
Patientinnen
Aber du wirst sehen, es werden
behandeln. Aber ich verstehe deine...
Es werden Leute kommen, die werden sagen, Doctor, I already know. It's all clear.
Ja, ist das, was wir...
Sagst, das ist komplett falsch, was Sie
über viele Jahre Dr. Google genannt hatten und schon lange überholt ist wieder. Ja.
Aber es wird noch viel intensiver werden. Du wirst sehen.
Ja. Ich denke, insgesamt ist es auch so, dass die zunehmenden Datenmengen oder Big Data und AI und so weiter, die auch durch molekulare Bildgebung und molekulare Diagnostiker in verschiedenster Form generiert werden können, dazu führen, dass wir immer personalisierter werden, oder? Das ist ein offensichtlicher Trend, finde ich. Die Personalized Medicine ist ja datengetrieben.
Das stimmt, aber jetzt überleg einmal. Du sitzt am Computer und dein Computer sagt dir plötzlich, according to the most recent analysis, you have 24 hours to live. Weil du halt deine Konstellation mit dem und dem und dem, das wird dir berechnet, du hast jetzt noch 24 Stunden zu leben. Ist das personalisiert? Na, das ist eigentlich eine Ableitung aus irgendeiner Riesendatenanalyse und deine persönliche Information ist da vielleicht nicht ganz abgebildet.
Das ist eine ganz, ich finde das jetzt, ich muss schmunzeln, weil das ist jetzt eine ganz witzige Klammer, die wir schlagen, weil jetzt kommen wir wieder zur Statistik, über die wir am Beginn gesprochen haben. Ja. Es gibt ja den lustigen Spruch, Statistik gilt für alle, aber nicht für jeden. Nämlich natürlich, die Aussage, die wir aus großen Daten ziehen, ist praktisch ein Mittelwert über eine Riesenpopulation, aus einer großen Datenmenge. Das heißt, im Mittel über die meisten Leute gesehen stimmen die 24 Stunden. Das kann aber nach unten, du kannst den Ausreißer nach unten und nach oben sein.
Ja, das ja? So stelle ich mir die Situation des Patienten im Jahr 2050 vor.
Ja, und das ist aber doch die Heilkunst oder die Kunst unseres Berufes, da aus dem Mittelwert die richtige Ableitung für das Individuum zu ziehen.
Das stimmt, das ist Herz-Kreislauf-Medizin. 24 Stunden. Es ist immer alles auf Zeit. Das ist in keinem anderen Fach so. Und wenn wir dann ein Horrorvision malen aus 2050, dann ist das sowas. Weil der sagt dir deinen Stroke voraus, weil du hast nämlich, weiß ich nicht, gestern Abend diesen Wert gehabt und vorgestern Abend diesen Puls und so weiter. Nicht? Und dann musst du noch, auch wenn du jetzt Mediziner bist, musst du dir deine Wahrheit selber schaffen.
Genau. Also wir sind uns da ganz einig, deshalb tragen wir beide keine Smartwatch, weil wir es gar nicht wissen wollen, oder?
Nein.
Aber was ist dann das Ideal? Oder wie schafft man das Ideal? Das gute Zusammenspiel aus dem Nutzen neuer Technologien, aber gleichzeitig diesem individuellen Wissen auch des einzelnen Kardiologen, der Kardiologin?
Ich glaube, das wissen wir noch nicht, wie das Ideal aussehen wird. Schon. Wir müssen, bitte, du weißt es schon? Ich hätte jetzt nur gesagt, wir müssen lernen, mit diesen neuen Technologien zu leben irgendwie und das wird irgendwo einpendeln. Aber bitte sag's mir, wenn du es weißt.
Ich glaube, wir müssen immer genau wissen, was neu ist. Und wir müssen uns da gut auskennen. Schlimm ist, AI als Blackbox fressen zu müssen, wenn du gar nicht mehr weißt, was sie eigentlich macht. Wir müssen versuchen, diese unbekannten, unter Anführungszeichen, durch AI vorgegebenen Weisheiten zu ergründen. Wenn man sie nicht mehr versteht, ist man ja ausgeliefert. Und ich glaube, ich würde mich nie gerne tragen lassen von moderner, mathematisch getriebener Intellektualität, weil wenn ich sie nicht verstehe, dann bin ich ein Opfer. Und ich glaube, das wird auf uns so zukommen. Dieses Beispiel mit, du sitzt vor dem Computer und der sagt dir, du hast noch 24 Stunden zu leben. Das ist ein Blödsinn wahrscheinlich, nicht? Und man muss dann herauskriegen, wie er auf das kommt. Und wenn ich die Mechanismen zeitnah verstehe, und darum haben wir alle Kinder, die uns erklären, wie AI funktioniert, dann kann ich es besser verarbeiten. Weil es könnte ja sein, zum Beispiel, dass man die Alten aussortieren will und man schickt ihnen diese Botschaft und dann springen die vom Fenster hinaus. Und das ist genau das, was man will. Also das kann ja alles, ist ja sehr manipulativ auch.
Ja gut, das beinhaltet natürlich enorm viele ethische Fragen auch. Das wird wieder ein Riesenthemenkomplex. Also besser fände ich, wenn der Computer zum Beispiel sagen würde, du hast noch 24 Stunden zu leben, außer du meldest dich bei der Frau Professor Lang und lässt dir einen Stand setzen. Ja, da kann man sich's aussuchen. Da kann man eine Entscheidung treffen, will ich ja. das oder nicht?
Ja, also ich bin ein bisschen besorgt, weil wie leicht wir dann wirklich diese komplexen Zusammenhänge verstehen können und was alles aus der Blackbox herauskommt, das ist irgendwie nicht klar.
Passiert das heute schon in einem gewissen Ausmaß?
Ja, also zum Beispiel das Vorhof-Limmer-Algorithmus, der ja beim Professor Axel Bauer in Innsbruck preisgekrönt verwendet wird über die Apple Watch, der ist unergründet. Dass man die Tatsache, dass man aus einem geschriebenen EKG das Auftreten von Vorhofflimmern voraussagen kann, ist eine Leistung der künstlichen Intelligenz, von der wir nicht wissen, worauf sie genau begründet ist. Das ist nur ein kleines Beispiel.
Ja, mir kommt vor, wenn wir das jetzt so auf einer gesellschaftlichen Ebene betrachten, ich glaube, es wird die Kluft einer zwei- oder mehr Klassenmedizin auch größer machen. Ja, die größere Menge der Menschen, die vom Computer behandelt werden, und diejenigen, die sich's noch ermöglichen können, zu einem Spezialisten zu gehen.
Ja, die Frage ist eben, können wir aber auch dann die computerbehandelten Patienten überzeugen?
Da müssen wir zuerst besser sein als der Computer. Auch ein wichtiger Aspekt. Es wird nicht einfach sein.
Das ist eine Herausforderung. Ich glaube, das ist wirklich ein Thema. Dass AI da ist und dass die Kardiologie eine datengetriebene, moderne Medizin wird, das ist ganz klar. Aber wie wird uns damit behaupten können, weiß ich noch nicht.
Ich bin da etwas optimistischer in Bezug auf die Herzchirurgie, weil es bei uns doch noch einmal mehr um unsere manuellen und haptischen Fähigkeiten geht. Natürlich, wir können über Operationsroboter philosophieren und über die Operation über lange Distanzen und solche Dinge. Aber ich denke, bei den manuellen Eingriffen, aber genauso bei den interventionellen Eingriffen in der Kardiologie wird es noch länger dauern.
Das stimmt.
Das Thema betrifft mehr die Entscheidungsfindungen, ja. die Diagnostik, vielleicht die medikamentöse Therapie.
Aber es kann ganz anders werden. Es kann alles abgeschafft werden. Es kann sein, dass das alles in der Prävention schon...
Na gut, das würde uns zwar arbeitslos machen, aber es sollte eigentlich unser Ziel sein, dass wir alle Erkrankungen schon in der Prävention abfangen.
Ja, aber ich glaube, dass dann die psychischen Erkrankungen überborden. Weil du musst irgendwie lumpen, damit du glücklich bist.
Genau, da sind wir wieder beim Happy Heart Syndrome.
Stichwort Bioprinting. Was ist realistischer? Herzen zu drucken oder Herzen zur Selbstheilung anzuregen?
Im Herzmodell erstellen sind ja unsere biomedizinischen Forscher schon exzellent, und das ist ja bei euch ein tägliches Brot, dass man Mitralglocken 3D rekonstruiert und ausdruckt, bevor man sie irgendwie angeht mit einer perkutanen oder transapikalen oder auch chirurgischen Prothese. Bioprinting, glaube ich, das können wir noch nicht. Zumindest wir nicht.
Zu komplex.
Lassen wir mal das Wort im Raum stehen. Es läuft eh im Hintergrund, die Kreation von künstlichen Embryonen, Herzen an der MedUni Wien.
Ich glaube, ich habe da vielleicht noch einmal einen anderen Ansatz, weil meine Forschung sich ja mit der Herzregeneration beschäftigt und ich dementsprechend halt seit vielen Jahren auf sämtlichen Fachkongressen auf der ganzen Welt mich mit der Frage auseinandersetzen muss oder mit Kollegen und Kolleginnen auseinandersetzen muss, die solche anderen Strategien verfolgen. Ich finde, dass das Konzept des Organersatzes grundsätzlich zu simpel gedacht ist. Weißt du, es gibt zwar sicher immer diese Endstage-Situationen, Endstage-Heartfare, ja, wo dann die Transplantation zu tragen kommt. Die gibt schon, und die Leute, die sozusagen ganz ausgebrannte Erkrankungen haben, die profitieren dann vom Organersatz, sei es eine Lebensspende bei einer Transplantation oder sei es ein Organ, das vom Bioprinting kommt. Aber tatsächlich die Zukunft, denke ich, wird sein in unseren besseren Möglichkeiten, Organe zu regenerieren im Körper. Was ja durch Stammzellen- und Gentherapie seit mittlerweile auch schon Jahrzehnten versucht wird. Das ist vielleicht nicht der erfolgreichste Ansatz in allen Bereichen. Es wird neue Technologien geben, aber ich würde sagen, Organregeneration ist die Zukunft vor Organersatz.
Es klingt sehr gut. Und ich habe da so ein kleines Tierchen kennengelernt, das heißt Axolotl. Und das ist ein Superstar in der Regeneration.
Ja, das ist unser Superstar.
Ich kenne das von deinem Kinderbuch. Das ist so ein rosa Würmchen, mit dem man da so sprechen kann. Das habe ich jetzt einmal in Boston gekauft für mein Enkelkind. Aber ich weiß, dass da in Wien auch eine ganz tolle Forscherin ist, die sich mit Regeneration beschäftigt.
Naja, das Axolotl kann ja alles nachwachsen lassen. Und wo wir es schon länger verwenden, ist zum Beispiel bei den Zebrafischen. Mhm. Also da haben wir... Die verwenden wir bei uns im Forschungslabor sehr häufig, weil denen kannst du ja das halbe Herz wegschneiden und alles wächst wieder nach. Ja, also ganz, die haben fantastische Regenerationsmechanismen, von denen wir noch viel lernen können.
Mhm. Ja, das ist sicher ein gutes Konzept. Learn from Axolotl.
And Zebrafish.
Und Zebrafish.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Danke, danke.
Danke Ihnen.
Vielen Dank für das spannende Gespräch. Wir hoffen, Sie hatten einen interessanten Einblick in das Thema Herz. Wir freuen uns bereits auf unsere nächste Episode und hoffen, Sie sind dann wieder mit dabei. Da dreht sich dann alles um das Gehirn, das komplexeste Organ der Welt.